Ja, in der Epheser-Briefbetrachtung sind wir mittlerweile in das sechste Kapitel gelangt. Vielleicht ganz kurz, so jetzt habe ich irgendwas gedrückt, was ich nicht wollte. Ja, doch. Bevor wir mit der Betrachtung weitergehen, dachte ich vielleicht kurz ein paar Gedanken aus der letzten Bibelstunde zu wiederholen und dann anzusetzen, um mit den weiteren Versen oder die weiteren Versen zu betrachten. Es wurde sehr deutlich betont, dass wir von Dingen umgeben sind, auch wenn das gar nicht mehr oder so oft in unserer Gesellschaft, für unsere Generation gar nicht so präsent ist, dass wir von Dingen umgeben sind, die wir nicht sehen. Ja, und allein dieses an das Beispiel gedacht, an die verschiedenen Wellen, die es gibt, so aus der Technik kennend, kommend, Schule haben wir es gelernt, auch wenigstens angerissen, es gibt verschiedene Arten von Wellen. Es gibt Lichtwellen, es gibt Funkwellen oder Radiowellen. Oder noch viele andere. Und wenn man entsprechende Geräte hat und sie entsprechend richtig einstellt, dann ist es möglich, diese Wellen leuchten zu lassen, sprechen zu lassen oder ein Bild erscheint. Ja, die Wellen sind da, wir sind davon umgeben, aber wir sehen das nicht. Und genauso spricht die Bibel davon, dass es eine Welt um uns herum gibt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht sehen, nicht fühlen, nicht erkennen, und trotzdem beim Austausch letzten Mittwoch gab es viele Beispiele dafür, wie auch gerade die Berührungen mit der Welt des Bösen auch in unserem Leben zu merkbar ist. Wir sind nicht da, und das lehrt uns auch die Bibel auf keinen Fall, um zu viel Aufmerksamkeit den Mächten der Finsternis zu geben. Nein. Aber die Bibel lehrt uns, und spätestens in diesem Text, dass wir wachsam sein sollten. Die sind da, die sind nicht wegzudenken, auch wenn wir sie nicht merken, vielleicht zunächst einmal nicht spüren. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, die uns feindselig vielleicht uns gegenüber feindselig eingestimmt sind, sondern mit Mächten, die diese Menschen vielleicht beeinflussen und so weiter. Und dann dieser Satz, der Teufel hat keine Macht, sondern seine Kraft besteht worin? In der List, ja, können wir uns vom letzten Mal erinnern. Seine Kraft besteht in der List, Menschen Lüge vorzubereiten. Und er hat nicht die Macht, er ist ein besiegter Feind, aber er ist uns überlegen, und wir sollten das nicht unterschätzen. Und daher dieser Text, diese klare Aufforderung an gläubige Menschen, etwas zu tun und in diesem Fall die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen. Tun wir es nicht, geschehen mindestens diese zwei Dinge, von denen Jakob sprach. Einmal, wir verlieren Freude an den Segnungen, die in Kapitel 1 uns deutlich vor Augen geführt wurden, Segnungen Gottes im Leben der Gläubigen. Wir verlieren den Bezug dazu, wir verlieren die Realität zu diesen Segnungen. Und das ist einfach gefährlich, sagt die Bibel, wenn wir diese Waffenrüstungen, mit der unsere einzige Chance gegen diese Mächte der Finsternis bestehen, wenn wir sie nicht ergreifen. Aber dann auch mindestens die zweite Sache, die eintretet, wenn wir nicht bereit sind, diese Waffenrüstung Gottes, die er uns gibt, diese Waffen des Lichts anzulegen, verstummt unser Zeugnis. Und das ist aus diesem Text sichtbar. Und Paulus, der bittet gläubige Menschen, für ihn zu beten, dass sein Zeugnis doch bitte nicht verstummt. Und Satans Methoden sind jetzt im Groben gesehen, gehen in zwei Richtungen. Einmal der offene Angriff, sozusagen ein Knüppel zwischen die Beine, dass man es deutlich merkt, dass man sein Eingreifen deutlich merkt, wie es auch aus den Beispielen vom letzten Mal ersichtlich war, Druck oder auch vielleicht falsche Lehre, die was auch in der Gemeinde Einfluss bekommen kann, oder auch Angriff aus dem Hinterhalt, wie ein Engel des Lichts, tarnend, und wenn wir nicht wachsam sind, so merken wir das nicht. Das kurz so vielleicht aus der letzten Bibelstunde, und jetzt gucken wir uns diesen Text nochmal an, aus Epheser 6, die Verse 10 bis 11. Vers 12 wurde sehr ausführlich betrachtet letztes Mal, und auf die ersten paar Verse werde ich nur kurz Bezug nehmen und dann bis Vers 17. Ich lese diese Verse in der Elberfelder Übersetzung. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ich wollte noch, um vielleicht noch etwas besseren Überblick über diesen Text zu bekommen, einfach den nochmal uns anzuschauen und zu sehen, wo macht der jetzt einfach vom Text kommend, auch von der Grammatik kommend, wo ist eine besondere Betonung drauf gelegt? Wo ist eine besondere Aufforderung an gläubige Menschen ausgesprochen worden? Vers 10, werdet stark. Das ist eine absolut sehr klare, herausfordernde Aufruf, Gebot, Befehl, wenn ich so sagen darf, sehr stark betont. Werdet stark. Und dann wird auch der Weg gezeigt, wie es möglich ist im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dann die zweite sehr starke Aufforderung, zieht an. Zieht an, und es wird genau erklärt, was gläubige Menschen anziehen sollen, und dann nochmal praktisch das Gleiche mit einem etwas anderen Wort, ergreift oder hebt das zu euch, ergreift die Waffenrüstung, die ganze Waffenrüstung Gottes. Zweimal wird das Gleiche gesagt in einer sehr starken Betonung. Dann, das hat mich sehr gewundert, liegt die starke Betonung im Vers 14 auf das Wort steht. So steht nur. So steht nun. Und das andere, bekleidet, umgürtet, beschuht, den Schild des Glaubens nehmt, ist dem unterordnet. Es setzt vom Zeitlichen her, es geschieht davor. Bleibt stehen oder steht, ist die ganz klare Aufforderung. Und dann, jetzt wörtlich übersetzt, hieße das, euch umgurtet habend oder die Schuh angelegt habend und so weiter. Das ist ein Vorgang, der davor sozusagen geschehen ist. Aber die ganz starke Aufforderung, so steht. So steht nun. Und dann diese einzelnen Aufforderungen, die wir später noch uns näher angucken wollen. Und dann Vers 17, nehmt. Auch wieder eine ganz starke Betonung, auch von der Grammatik her, nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Vielleicht noch mal ein kleines Bild von einem römischen Soldaten. Die Waffenrüstung, es ist sehr interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt, was so alles so ein römischer Soldat an sich trug. Die Legionäre, sozusagen die Elite-Soldaten, Fußsoldaten der römischen Armee. Es gibt ja Forscher, die das versuchen, ganz genau nachzuforschen. Und es gibt ja noch sehr viele archäologische Funde, die das dann nochmal bestätigen. Und man sagt, dass so ein Soldat beim Fußmarsch knapp 50 Kilo Gewicht bei sich trug. Das ist schon sehr, sehr viel. Jetzt das komplette Gewicht von seiner Bekleidung, Ausrüstung und so weiter. Es ist schon sehr, sehr viel. Hier werden wir aufgefordert, legt an die ganze Waffenrüstung. Aus der Waffenrüstung des römischen Soldaten, aus den Bildern, werden nur einige Details gebraucht. Er trug noch viel mehr an sich. Aber was wir als ganze Waffenrüstung anlegen sollen, ist die Waffenrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist hier nochmal, ich glaube, das ist zweimal wiederholt in diesen Versen, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und dann nochmal Vers 13, die ganze Waffenrüstung. Es ist wichtig, lässt nichts aus. Das, was die Bibel uns nennt, was euch sozusagen betont, Paulus hier, was ihr später lesen werdet, haltet euch dran, legt bitte alles dran. Es ist wichtig. In Römer 13, Vers 12 lesen wir folgende Worte. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts, Römer 13, 12. Ja, da ist auch nochmal, wird dieses Bild gebraucht, dass gläubige Menschen Waffen bei sich tragen sollen. Aber nicht Waffen, wie mit denen man so wie Schwert. Es sind Waffen, die im übertragenen Sinne auf geistliche Dinge angewandt werden. Aber die Waffen des Lichts, die sollten wir zu uns nehmen. Oder dann die zweite Korintherstelle, Waffen der Gerechtigkeit werden genannt. Vielleicht noch mal kurz zum Überblick. Im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5 werden auch noch mal ein paar einzelne Details der Waffenrüstung gebraucht und auch bildhaft weitergegeben. Sozusagen die Waffenrüstung Gottes wird nicht nur in Epheser 6 beschrieben, sondern auch in anderen Bibelstellen. Und eine davon wäre 1. Korinther 5 ab Vers 8. Wir lasen von dem Gürtel der Wahrheit. So bleibt nun stehen. Vielleicht blätter ich einmal kurz zurück doch. Wir haben gesagt, dieses Wort ist sehr stark betont. Und ich habe noch mal genauer nachgeguckt. In diesem Text wird dieses Wort dreimal gebraucht. Einmal in etwas anderer Betonung, grammatischer anderer Betonung, aber der gleiche Wortstamm. Zum Beispiel in Vers 11, damit ihr bestehen könnt oder wörtlich stehen. Dann Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung auch wieder, damit ihr stehen bleiben könnt. Und dann Vers 14, so steht nun. So steht nun und dann diese ganz starke Betonung, die über dem steht. Vielleicht frage ich einfach in die Reihen hinein, vielleicht, ich weiß, wie das ist, wenn man so aufgerufen wird, nach vorne zu kommen und wie man dann doch Dinge sagt, die man sagen hat, die man sagen könnte, aber dann klammert sich man sich komischerweise an die Bank. Das wurde auch gesagt, aber das ist auch ein Kampf. Vielleicht möchte jemand dazu sagen, vielleicht hast du Gedanken, warum ist das so wichtig? Dreimal in diesem Text, damit ihr stehen bleiben könnt. Und dann noch diese starke Aufforderung, so steht nun. Und dann die Waffenrüstung angelegt habend. Was haben wir eine Idee dafür? Oder an welche andere biblische Stellen oder biblische Passagen denken wir, wenn so diese klare Aufforderung gehört wird? So steht nun, was heißt das? Ist das nicht sehr passiv? Stehen? Nur stehen? Ein Soldat mit voller Ausrüstung, nur stehen und zugucken? Was heißt das im geistlichen Sinne? Ich setze mich vielleicht und dann kommst du vielleicht schneller. Ja gut, ich will auch nicht zu doll herausfordern. Wenn du später vielleicht noch Gedanken hast, so Gerne. Ich dachte einfach, auch schon während der Fahrt hierhin, auch davor in der Vorbereitung, natürlich gingen mir viele Dinge durch den Kopf, auch gerade als ich das so gesehen habe, wie stark der Text es betont, dass es wichtig ist, dass das Ziel, man legt die Waffenrüstung an, mit welchem Ziel, damit ihr stehen könnt. Ja? Zweimal wird das betont. Und dann nochmal, so steht nun. Ja? Und dann werden, erst später werden dann die einzelnen Waffen genannt. Kann man das vielleicht mit dem, wir sprechen jetzt nicht, wir haben das Bild des Soldaten vor Augen, hatten wir eben gesehen. Ja. Er ist bereit, alles andere zu tun, als nur stehen zu bleiben. Und er ist sehr aktiv, wenn er seine ganze Waffenrüstung angelegt hat. Er ist bereit zum Kampf. Aber Paulus gebraucht das Bild und gebraucht das fürs geistige Leben und sagt, so steht nun. Wäre das zu vergleichen mit den Aufforderungen von Apostel Johannes zum Beispiel, bleibt in mir? Klingt vielleicht auch sehr passiv, bleibt in mir. So wie der Weinstock, so wie die Rebe keine Frucht von sich ausbringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr bleibt denn in mir. Die Worte kennen wir doch, ja? Oder im 1. Johannesbrief wird das auch sehr, sehr stark betont, wie wichtig das ist und welche Folgen das hat, wenn gläubige Menschen in Jesus Christus bleiben oder wenn sie nicht bleiben. Welche starke Folgen das für ihr Leben hat. Könnte man das damit vergleichen? So steht nun. Das Wort hat unterschiedliche Schwerpunkte, aber eins der Schwerpunkte ist schon etwas stehen bleiben im Sinne etwas, das, wo die das Territorium, was zu einem gehört, dass man da nicht weggeht, dass man das verteidigt und dabei bleibt, nicht flüchtet. Das andere, das Gegenwort wäre flüchten oder liegen bleiben, sondern stehen bleiben ist die starke Aufforderung. Ich würde das doch sehr stark in diese Richtung vergleichen mit dem bleibt in mir. Ja, Jesus lehrt uns, wie das geschehen kann, was ist wichtig zu beachten, aber bleibt in mir. Das würde ich hier mit diesem Wort so steht nun, so gib nicht auf, läuft nicht weg, bleibt nicht liegen, sondern steht nun vor dem Angesicht Gottes. Gürtel der Wahrheit. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Das ist sehr interessant, wenn man so die Waffen oder den Gürtel eines römischen Soldaten anguckt. Das ist jetzt auch so, wie man sich das heute vorstellt, auch nach den Ausgrabungen. Das war ein Gürtel, der schon die Tunika, das Unterkleid des Soldaten umgürtete oder wenn er sich zum Kampf bereit hielt, dann auch seinen Panzer. Und dieser Gürtel, an diesem Gürtel hingen auch zum Teil Waffen, sein Schwert zum Beispiel, das Kurzschwert. Aber der Gürtel, der hatte auch so eine gewisse Schutzfunktion, aber auch das Rasseln von diesen Plättchen, so sagt man, so liest man, war auch dafür da, um dem Feind irgendwie Angst einzublößen. Aber dieser Gurt, der hat auch, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat am Gurt war die einzige Stelle, wo man den Rang des Soldaten erkennen konnte. In welchem Rang er stand. Gut, es gab auch noch ein paar andere Details an der Rüstung, am Helm zum Beispiel, aber am Gurt erkannte man, welchen Rang der Soldat hat. Und der Gurt, der hielt die Bekleidung zusammen und er schenkte sozusagen Bewegungsfreiheit, dass man nicht stolperte in der eigenen Kleider, weil das waren doch meistens sehr breite Mäntel und der Gurt hielt das Ganze zusammen. An welche Gedanken denken wir? Im Gurt der Wahrheit. Er soll uns umgürten. Wenn ich an das Erkennungsmerkmal für den römischen Soldaten denke, an der Wahrheit Die Bibel lehrt uns sehr deutlich, an der Liebe werden gläubige Menschen erkannt. An der Liebe im Umgang miteinander. Aber auch vielleicht die Wahrheit auch. Inwieweit lebst du in der Wahrheit? Wahrscheinlich ist das hier nicht so stark gemeint, dass die Wahrheit des Evangeliums an sich, sondern unsere Wahrhaftigkeit, unsere Treue, in der wir vor dem Herrn leben. Und daher diese starke Aufforderung, steht nun, aber eure Lenden umgürtet habend. Es ist wichtig, das davor schon angelegt zu haben, denn nur so kannst du in den Kampf ziehen. Nur so kannst du dem Kampf begegnen, wenn du selber in der Wahrheit bleibst und lebst. Das, denke ich mal, ist ein sehr starkes Bild, was die Bibel sagt, auch in Epheser 5, Vers 15 lasen wir ja diese Worte. Epheser 4, Vers 15, da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ist das nicht an gläubige Menschen geschrieben? Ja, aber auch gläubige Menschen können lügen. Und daher sagt die Bibel sehr deutlich, redet die Wahrheit. Oder Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit wieder. Auch uns kann das passieren. Und daher den Gurt anlegen, sonst ist unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sonst, wo ist das Erkennungsmerkmal, dass wir erkannt werden und so weiter. Legt den Gürtel der Wahrheit an. Dann lesen wir vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer der Gerechtigkeit. In der römischen Armee gab es mehrere Arten. Da ist zum Beispiel dieser Kettenpanzer, der aus einzelnen Metallstücken, einzelnen Ketten gemacht wurde. Und man sagt, dass im ersten Jahrhundert nach Christus schon Schienenpanzer aufkam, der war nicht so aufwendig und trotzdem sehr sicher und der war einfacher zu fertigen. Und das war ein Panzer für einfache Soldaten. Offiziere und der Kaiser und so weiter, die hatten noch andere Panzer, aber einen einfachen Soldaten erkannte man damit. Und dieser Brustpanzer, der schützte die lebenswichtigsten Organe des Soldaten, damit sie nicht beschädigt werden durch den Eingriff des Feindes. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die wichtigsten Organe werden damit geschützt. Ich dachte an diesem Zusammenhang sofort an die Bergpredigt wieder und an die Worte Jesu, die er zu den Menschen am Berg sagt. Und man sagt auch, dass dieser Vers ist der Schlüsselvers von der Bergpredigt. Ich wiederhole ihn. Da heißt es Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, sagt Jesus, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Hier ist die plattdeutsche Art des keinesfalls nicht, dreifache Betonung, so wie man im Plattdeutschen sagt. Ja? Keinesfalls nicht, auf keinen Fall, das ist unmöglich, dass so ein Mensch, dessen Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht nur höher, sondern deren Gerechtigkeit nicht weit übertrifft, ihr kommt keinesfalls nicht in das Reich der Himmel. Das ist wahrscheinlich der Schlüsselvers von der ganzen Bergpredigt. Die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten war auf sich selbst fixiert, auf die eigenen Taten, auf die eigene Leistung. Aber Jesus Christus sagt, nein, die Armen im Geist, die kommen in das Reich der Himmel. Diejenigen, die Bettelarmen, nicht nur die wenig haben, sondern die nichts haben. Nur ein Mensch, der das anerkennt, der die Gerechtigkeit Gottes, die er nicht selber erreichen kann, annimmt und sie lebt. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums, das, was Gott schenkt. Ich spreche dich gerecht. Nicht, weil du das getan hast, sondern ich schenke es dir. Nur der kann in das Reich der Himmel hineinkommen. Und daher der Brustpanzer der Gerechtigkeit. der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Bibel spricht sehr viel darüber. Und dass dieser Panzer, der schützte die wichtigsten Lebensorgane des Menschen vor beim Eingriff des Feindes. Auch nur diese Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt, kann uns vor dem Angriff des Feindes schützen. Das letzte Mal das Evangelium des Friedens bezeugt, in welcher Form auch immer, die Bereitschaft, die ist gefragt, damit ihr stehen bleiben könnt, stehen könnt, aber beschut. Kann es sein, dass wenn die Bereitschaft fehlt, dass da auch ein Vorankommen fehlen wird? Können wir uns an Zeiten erinnern, wo Gott uns das geschenkt hat und wir diesem Ruf nachgegangen sind, wo wir das Evangelium mit Angst und Zittern aber weitergesagt haben, wo auch immer, ob das in der Schule, ob das bei Arbeitskollegen, wo es auch immer war. Aber was das ein Motivationsschub bedeutet, ja, kannst du dich noch daran erinnern, als es das letzte Mal war? Mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, die Füße müssen beschuht sein. Wir sehen, das sind keine Flipflops oder so, die man schnell verlieren kann. Festgeschnürt, mit Eisennägel versehen, damit man gut vorankommt. Damit man wirklich das Ziel erreichen kann. Und das gehört ganz fest zur Waffenrüstung, wie die Bibel uns hier sagt, zur Waffenrüstung Gottes. Mit der Bereitschaft, die Füße beschuht, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Wie das bei jedem Einzelnen geschehen wird, ob das jetzt ein Traktat ist, wie Bruder Siemens letztes Mal erzählt hatte, oder ein Zeugnis in der Nachbarschaft, oder ein Zeugnis auf Arbeit, in welcher Form auch immer, aber die Bereitschaft dafür, denken wir dran, das steht in diesem Bibeltext, damit ihr bestehen könnt. Legt die ganze Waffenrüstung, ich kann nicht alles andere anhaben und ohne Schuh loslatschen, das geht nicht. Auch Füße müssen beschuht sein, sonst kann ich diesem nicht widerstehen. Das lehrt die Bibel sehr deutlich. Helm der Hoffnung auf das Heil, sagt die Thessalonicher Stelle nochmal etwas ausführlicher. Nicht nur Helm des Heils, sondern die Hoffnung auf das Heil. Die Heilsgewissheit, der Kopf muss geschützt sein, ganz wichtig, ganz entscheidend. Nehmt den Helm, die ganz starke Aufforderung. Der Helm des römischen Soldaten, der hatte so links und rechts so Klappen, die auch sein Gesicht zum Teil geschützt haben. Vorne vom Helm ist rechts, ja. Und hinten dieses Blech, das schützte seinen Nacken, ja. Damit er in einem Angriff nochmal zusätzlich zu dem Brustpanzer auch nochmal mit diesem Schutzhelm seinen Kopf, sein Übertragen, sein Denken, die Schaltzentrale, ganz wichtig, die muss geschützt sein. Und was ist der Schutz im biblischen Sinne? Die Hoffnung auf das Heil. Ich habe eine Hoffnung. Es werden Zeiten des Angriffs kommen. Das ist hier in diesen Versen. Ist das zu deutlich erkennbar? Und auch wenn wir nichts sehen, auch wenn wir nichts erkennen, auf keiner dieser Stelle werden wir in irgendeiner Art zu Angst gerufen oder angehalten, dass wir das irgendwie mit Angst dem entgegengehen sollen. Nein, überhaupt nicht. Hier wird von Freimut gesprochen, von Stehen, dem entgegenschauen können, aber nicht in der Ausrüstung, die wir haben, sondern das, was Gott uns anbietet. Und eins davon ist der Helm des Heils, Hoffnung. Die Hoffnung zu haben, Hoffnung auf ein ewiges Leben. Sehr wichtig, dass unser Kopf, unser Denken geschützt ist und bleibt. Und ein Schild des Glaubens. Ein Schild des Glaubens. Der gewölbte, rechteckige Schild aus der Zeit, das war ein aus Holz zusammengeleimter Gegenstand, so ähnlich wie Sperrholzplatte aus mehreren Holzschichten, ja, zusammengeleimt. und aber natürlich auch mit Metall benagelt. Und da, wo die Hand war, wo die Hand das Schild hielt, da war nochmal ein zusätzliches Blech auch von außen. Auch die Ränder des Schildes, die waren mit Blech beschlagen. Es ist sehr interessant, sich damit mehr auseinanderzusetzen, welche wichtige Rolle dieses Schild gespielt hat. Und man sprach davon, dass die römischen Legionäre, die haben sich so geschützt wie eine Schildkröte mit den Schildern, oft mit seinem eigenen Schild den Körper des Nachbarn oder der vor mir stand und so weiter. Das Schild, so eine Formation der Soldaten, die war undurchdringlich für den Feind. Und der Schild spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir lasen hier in diesem Text, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Glauben. Das Schild des Glaubens. Woran denken wir? Warum ist das so wichtig, dass wir Glauben haben? Ein Schild des Glaubens. Die feurigen Pfeile, die werden kommen, das ist hier keine Frage. Aber es ist nur die Frage, dass das Schild da ist. Dann heißt das hier sehr eindeutig, die werdet ihr auslöschen könnt. Aber das Schild muss da sein. Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorigen Pfeile des Feindes auslöschen könnt. Ich biete es einfach an, möchte jemand dazu etwas aus seinem Leben oder einfach dazu was sagen. Wie erlebst du das gerade bei Angriffen dieses Schild des Glaubens? Ich lese ein paar Worte aus einem Psalm und dann frage ich nochmal, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich lese erstmal einen Psalm und der ist bei mir in der Bibel versehen mit einer kleinen Eintragung, mein Lieblingspsalm während des Militärdienstes 82 bis 84. Das habe ich mir damals notiert. Ich habe den damals versucht, im Russischen auswendig zu lernen. Ich bin nur bei den ersten Versen stecken geblieben. Bin jetzt dabei im Deutschen und das ist ein Psalm, der sehr, sehr viel Mut schenkt in Zeiten des Angriffs. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen und mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Sind das nicht starke Worte? Ein Krieg erhebt sich gegen mich, ich bin allein. Trotzdem bin ich vertrauensvoll. Ein Heer lagert sich, um mich anzugreifen. Ist hier Glauben gefragt? Aber das sind Verse, die in der Bibel stehen. Das sind Verse, die erlebbar sind. Und wenn wir diesen Psalm lesen, Vers 5, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Es wird. Jetzt vielleicht noch nicht, aber es wird. Merken wir, wie stark der Psalmschreiber glaubt. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Er weiß genau, was er machen wird, wenn es soweit sein wird. Er glaubt. Schild des Glaubens. Nochmal. Ach so, habe ich es nicht deutlich gesagt? 27, ja. Das waren jetzt ein paar Auszüge. Ich würde sehr stark empfehlen, den ganzen Psalm am besten auswendig lernen. Ne? Letzte Vers. Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark. Harre auf den Herrn. Bleib dran. Schild des Glaubens. Gott ist nicht weg, auch wenn die Pfeile da sind. In 1. Thessalonicher 6, Vers 8 lesen wir etwas anders, Worte ähnlich diesem, aber etwas mit einer anderen Betonung. Wie aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und des auf das Heil. 1. Thessalonicher 6, Vers 8. Glaube, das, was Gott uns ins Herz gelegt hat, Glaube kann ich als Mensch nicht pachten oder sagen, ich habe meinen Glauben, so wie man heute sagt, ist irgendwie ein Gegenstand, ich habe meinen Glauben. Nein, die Bibel lehrt sehr deutlich, der Glaube, der kommt, den haben wir nicht in uns, der kommt. Von wo kommt er? Von wo kommt der Glaube? Ja, und genauer, von wo kommt der Glaube? Aus der Predigt, danke. Und die Predigt durch das Wort Gottes. Das haben wir nicht in uns. Das Wort Gottes, nur dann, wenn ich etwas lese und sage, okay, Herr, ich glaube dem. Ich sehe das nicht, ich erlebe das jetzt nicht so, aber ich glaube dem. Feurige Pfeile des Bösen ist möglich so zu löschen, wenn wir uns zu Gott halten, wenn unser Vertrauen, wenn wir, und das gehört zu diesem Stehenbleiben. Die Aufforderung an uns gläubige Menschen, das Ziel, warum die Waffenrüstung angelegt werden soll, ich sage soll, weil das ist sehr deutlich in diesem Text betont, damit wir stehen bleiben können, damit wir beim Herrn bleiben können. Und da haben wir diese einzelne Komponente gelesen. Und das einzige Angriffswaffe ist dieses Kurzschwert. Es wurde, so habe ich es verstanden, auf der rechten Seite des Soldaten getragen, nicht wie üblich an der linken Seite, weil an der linken Seite braucht man mehr Platz, um das rauszuholen. Es war rechts platziert. Und so brauchte der Soldat nicht das Schild von seinem Körper als Schutz für seinen Körper entfernen, sondern er könnte das Schild vor sich halten und das Schwert wurde fast ausschließlich als Stechwaffe wurde das genutzt, nicht als Hiebwaffe. Es war sehr kurz, aber es reichte, um anzugreifen. Es ist die einzige Angriffswaffe und die Bibel lehrt hier sehr deutlich, das Schwert des Geistes. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wie hat Jesus den Versuchungen des Teufels widerstanden? Wie hat er sie begegnet? Indem er Bibelverse zitierte. Indem er Worte zitierte, die in der Bibel vorkommen. Darf ich das nochmal sagen? Die Bibel lehrt uns hier in diesem Text sehr eindeutig, die Waffenrüstung, die muss vorher angelegt werden, vor dem Kampf. Wenn der Kampf schon tobt und dann nach seinem Schwert und Panzer und Schuhe zu suchen, ist eigentlich zu spät. Und daher die Einladung auch heute Abend, und es war mein Anliegen, dass Gott uns das aufs Herz legt, dass es so wichtig ist. Die Waffenrüstung, die wird vorher angelegt, vor dem Angriff. Können wir zusammen aufzählen? Den Gürtel der Wahrheit. Was kam danach? Panzer der Gerechtigkeit. Was kam danach? Helm des Heils. Die Schuhe. Füße beschuht mit der Bereitschaft. Ich bin bereit, das Evangelium weiterzusagen. Und jetzt sind wir beim Schwert, ja? Oder habe ich was? Schild des Glaubens. Dankeschön. Ohne dem wäre es undenkbar. Schild des Glaubens. Und an einer anderen Stelle ist der Brustpanzer des als im Bild des Glaubens wird er gebraucht. Denn damit werden die wichtigsten Organe, das Leben geschützt. Das Herz wird da geschützt. Die sind so wichtig. Glaube und Liebe. Und dann das einzige Angriffswaffe, das Kurzschwert, das Wort Gottes, was wir in unseren Herzen behalten und womit wir den Feind angreifen dürfen. Wenn der Kampf schon tobt, kann es zu spät sein, nach der Rüstung zu greifen. Die wird vorher angelegt. Und wie jemand sagte, er übt sich einfach darin, morgens einfach dran zu denken. Wenn er aufsteht, wenn er die Bibel liest, einfach das durchzugehen. Herr, wie sieht's aus bei mir? Ich möchte das. Ich möchte in Wahrheit leben. Heute in den Tag. Ich möchte wahrhaftig sein und treu. Ich glaube an das Heil, was du mir schenkst. Ich will bereit sein, dein Evangelium weiterzusagen. Und so weiter. Die einzelnen, danke für die Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast. Das ist, wir kennen das Gebet, das ist dein Blut und Gerechtigkeit. Das ist das Einzige, wie ich vor dir bestehen kann. Aber auch schenk mir Gelegenheiten, dein Wort anzusetzen. Der Brustpanzer des Glaubens. Und der Liebe. Ich will mit einem kleinen Beispiel enden. Kann sein, dass ich es auch schon mal gebraucht habe, aber ich gebrauche es nochmal. Jetzt gerade bezüglich der Verteidigung, des Schutzes vor Pfeilen, vor Angriffen des Bösen, wir sprachen vom Schild des Glaubens. Wir waren, ich glaube, das war 2008, waren wir mit einigen Mitgliedern unserer Familie am Bodensee und haben da eine Schulung besucht. Und nebenbei sind wir natürlich zum Bodensee gegangen und haben uns den angeguckt. Und irgendwie entstand da so diese Idee und ich habe da ein paar Fotos gemacht. Das eine Foto, was sehen wir? Einfach Haufen an Steinen, grau, unscheinbar. Rechts sieht man so ein bisschen Müll, was angespült ist. Einfach unformlich, unscheinbar und ziemlich chaotisch liegt da Müll und Steine und macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich wollte es einfach kurz vergleichen. Wir kennen diese Tage, die anscheinend überhaupt keinen Sinn machen, wo der Angriff so stark ist, dass ich vielleicht sogar Angst habe, meinen Fuß über den Rand der Matratze zu legen, weil ich einfach vor Angst erfüllt bin. So chaotisch, so unscheinbar, so unsinnig. Aber von der gleichen Position ein anderes Foto. Oh, da sieht man den Himmel, den Zeppelin im Hintergrund fliegen und dann nochmal ein Blick auf die gleichen Steine. Sehr schöne Figuren aufgebaut, die so viel Sinn machen, die von Kunst sprechen. Und wir saßen davor, das haben zwei Jugendliche gebaut und haben einfach das genossen, wie man so einfach lose Steine übereinander stapeln kann und überhaupt nicht befestigt, nicht geklebt. Darf ich uns gemeinsam Mut machen, den Kampf aufzunehmen? Die Waffenrüstung Gottes, das ist eine ganz starke Aufforderung, damit ihr bestehen bleiben könnt, damit ihr steht, bleibt stehen. Aber dafür ist wichtig, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Und wenn die Tage, die du jetzt gerade hast, keinen Sinn ergeben, vielleicht die Perspektive mal zu ändern, vielleicht mal nochmal neu, auch wenn du nichts merkst, hochzuschauen. Und es gibt so viele Verse davon. Ich werde danken, ich werde loben. Auf die Perspektive kommt es an und vielleicht sogar wird es hier und da auch eine Antwort geben. Vielleicht vieles wird so chaotisch vielleicht bleiben, aber vielleicht hier und da machen solche chaotische Steine auch Sinn. Ich weiß es nicht. Auf die Perspektive kommt an. Das Wort der Bibel war hier sehr eindeutig. Bleibt stehen, legt die ganze Waffenrüstung an, von den Sandalen zum Helm, zum Schild, Brustpanzer, Schwert, Schild, alles ist wichtig, damit ihr bestehen könnt. Damit ihr den Angreifen des Teufels widerstehen könnt, damit ihr bleiben könnt. Denn was im Hintergrund passiert, genauso wie Hiob das nicht wusste, wissen wir auch nicht. Aber Gott weiß es. Und mit diesem Gedanken wollte ich diese Stunde abschließen. Wir beten gleich zusammen. Wer laut beten möchte, gerne. Wir stehen dazu auf. Ja.